So, wir sind in der Fragestunde zu Lilian Albra. Was ist eigentlich für ein Tag? Heute ist der 10. April, glaube ich. Oh, ist da noch eine Frage? Ja?
Ja, können wir noch mal Äquivalenz zwischen Matrizen durchgehen? Weil für mich ist das, dieser ganze Sachverhalt noch ein Puzzle irgendwie.
Puzzle? Wir könnten das machen. Ich würde es aber ans Ende stellen, weil das Konzept in der Vorlesung so wenig wichtig ist, dass ich denke, dass dann andere Sachen vielleicht erstmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Denn da gibt es ja diesen Begriff, äquivalent, ähnlich, kongruent, wie auch immer wir das genannt haben. Und wir brauchen das im Wesentlichen, wir brauchen es in der Vorlesung fast gar nicht. Und ich glaube, wir brauchen es auch im Wesentlichen in einem Spezialfall, wo nämlich sogar die Matrix, die vorne ran multipliziert wird, invers ist zu der, die hinten ist, so wie beim Basiswechsel. Und eigentlich muss man nur wissen, dass es dafür Wörter gibt. Und dass bei solchen Sachen der Rang sich nicht verändert. Und das ist es eigentlich schon. Insofern schreibe ich es mal auf. Und wir könnten dann ansonsten, wenn wir am Ende Zeit haben, oder was heißt, wenn wir Zeit haben, ich kann ja die ganze Nacht da bleiben, dann können die, die das wollen, halt bleiben und sich dazu noch was angucken, aber die anderen könnten dann gehen, weil das wirklich nicht so zentral ist. Sind Sie damit einverstanden? Steht Basiswechsel, Berechnung von Basiswechselmatrizen und so, das war damit gemeint. Dann das Konzept Multilinearität bzw. K-Linearität in den Spalten bei Volumenfunktionen, Matrizinvertieren und Ähnlichkeit von Matrizen. Und wenn wir jetzt mal mit Multilinearität anfangen, dann fällt mir dazu eigentlich nur ein, dass wir nochmal gucken, was schauen wir uns da eigentlich an? Also, dass wir vielleicht an einer konkreten Matrix, und das könnte eine 2x2-Matrix sein, wo alles ganz niedlich ist und wo wir ja auch diese ganz einfache Formel haben, um die Determinante auszurechnen, da könnten wir nochmal gucken, wie genau sieht das aus, was man da bei der Multilinearität macht. Würde Ihnen das helfen? Okay, dann machen wir das. Ich nehme aber eine allgemeine 2x2-Matrix, okay? Also eine mit Einträgen A, B, C, D und nicht mit konkreten Zahlen. Wenn Sie wollen, können wir dann bei den anderen Sachen, die wir machen, konkrete Zahlen nehmen. Also bei dem Spaltenvektor, den wir addieren, und bei den Skalaren, die wir benutzen. Da können wir das gerne konkret machen. Bei A, B, C. Oh, wir können da. Moment. Wir können da vielleicht noch melden. Ich nenne die Matrix mal A. Üben, die wir in der Vorlesung ja letztes Mal und heute rauf und runter gebraucht haben, nämlich, dass man irgendwelche Spaltenvektoren durch irgendwas ersetzt und so. Das könnten wir da mitüben. Dann dürfen Sie mir jetzt einen konkreten Vektor aus R² sagen. 1, 2. 1, 2. Ah, den nenne ich mir auch irgendwie. Sei klar. Dann schreiben wir erstmal Matrizen hin, bei denen wir lustige Dinge in den Spalten tun. Was passiert denn, wenn ich in der Matrix A die erste Spalte durch den Vektor V ersetze? Was kommt dann raus? Da dürfen wir jetzt alle mitüben. Auch wenn Sie gefragt haben, ja?
1b2d.
Denn was mache ich hier? Ich schreibe da, wo vorher die erste Spalte von A stand, also AC, da schreibe ich den Vektor V hin, also 1, 2, und dann kommt diese neue Matrix raus. Und jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt möchte ich nämlich in der zweiten Spalte von A zweimal V reinschreiben. Ich möchte in der zweiten Spalte von A den Vektor 2 mal V hinschreiben. Wer hat Einwände? Da hinten ganz links.
Also ich glaube, wir sind in der falschen Spalte. Also wir müssen die rechte nehmen, also die zweite Spalte, nicht die erste Spalte. Also wäre es dann A, 2, C, 4.
Okay. Okay, ich guck mal, vor Ihnen sitzt auch jemand. Was denken Sie?
Ich hatte jetzt das Gleiche gesagt.
Ja, wollen Sie dann nochmal sagen, wie die Matrix aussehen soll? Würden Sie das Gleiche sagen wie die Kollegin hinter Ihnen?
Ja.
Ja? Okay, dann gehen Sie das nochmal.
A, 2, C, 4.
So?
Ja.
Wer denkt noch, dass das so richtig ist? Okay, also die erste Spalte, die steht hier ja nicht, hier steht ja 2. Das heißt, die erste Spalte soll sich nicht verändern, das ist gut. Und die zweite Spalte soll sich verändern und da soll 2 mal dieser Deckel stehen. Also 2, 4 und deswegen steht da 2, 4 und das ist alles richtig jetzt. Danke. Gut, dann haben wir das schon mal ein bisschen geübt. Und für die additive Eigenschaft der Multilinearität würden wir jetzt einen Spaltenvektor nehmen und würden da was drauf addieren. Das heißt, wir würden uns sowas angucken wie A plus 1, C plus 2 in der ersten Spalte und BD in der zweiten Spalte. Das wäre jetzt so eine typische Matrix, für die man wollen würde bei so einer Volumenfunktion, dass sich die Volumenfunktion verträgt damit, dass wir hier in der ersten Spalte einen Vektor addiert haben. Und wir haben wirklich genau den addiert, der hier steht. Oben eine 1 und unten eine 2. Und jetzt schlage ich vor, dass wir mal die Determinante ausrechnen und gucken, was passiert. Wie ging das nochmal? Der 2 kurz 2 Matrizen mit der Determinante? Wie mache ich das? Ja?
Ich glaube, es war, das wäre dann hier A plus 1 mal D.
A plus 1 mal D oder B?
D.
D. Also hier so über Kreuz.
Ja.
Und habe ich richtig geklammert?
Ja.
Okay, und dann?
Minus in Klammern C plus 2 mal B.
Genau. Aus Gründen, die ich nicht gut erklären kann, mache ich das immer von oben nach unten. Das heißt, ich würde B mal in Klammer C plus C 2 schreiben. Okay? Aber es ist natürlich dasselbe. So. Und da kommt dann irgendwas raus. Ich lasse es mal so stehen für den Moment, denn jetzt möchte ich mir nochmal überlegen, was die Multilinearität bedeutete für die Addition. Die bedeutete, dass dasselbe rauskommen soll, wenn ich die Determinante von A rechne, von der ursprünglichen Matrix, plus die Determinante von der Matrix, die rauskommt, wenn ich die erste Spalte durch 1, 2 ersetze und, oh, die haben wir da hingeschrieben. Das ist die da. Na okay, ich kann besser machen. Determinante von A, da oben steht A, können wir ausrechnen mit der gleichen Formel. Was kommt da raus?
A mal D minus und wenn Sie das wieder von oben wollen, B mal C.
Genau, Sie dürfen das natürlich anders machen, aber aus irgendeinem Grund juckt mein Gehirn, wenn ich von unten nach oben multipliziere. Ich will das immer so machen. So, das ist der erste Teil. Plus, was ist denn die Determinante von dieser Matrix, wo wir was ausgetauscht haben? Was passiert denn da? Ja?
D minus 2b.
D, also einmal D würde ich so hinschreiben. Haben Sie gesagt, minus 2b, genau. Ich schreibe es wieder für mich hin, d mal 2. Aber sehr natürlich vielleicht recht. Das ist einfach d minus 2b. Und jetzt vergleichen wir mal. A mal d steht hier. Minus b mal c, das steht hier. Dann sind diese beiden Terme weg und dann haben wir noch plus 1 mal d, das steht hier, plus 1 mal d, minus b mal 2, das steht hier, minus b mal 2. Das heißt, da kommt wirklich dasselbe raus. Und das ist ein anschauliches Beispiel für die Verträglichkeit der Determinante mit der Addition von einer Spalte, von einem Spaltenvektor zu irgendwas. Und jetzt können wir nochmal gucken, wie das mit der Multiplikation von einer Spalte mit irgendwas aussieht. Das haben wir ja sozusagen hier gemacht. Hier haben wir sozusagen die Matrix A2V genommen und haben dann diesen zweiten Spaltenvektor noch mit 2 multipliziert. Das heißt, wenn wir hier von jetzt mal die Determinante ausrechnen, können wir ganz schön gucken, was mit diesem Faktor 2 hier passiert. Dann machen wir das mal, oder? Matrix steht da, dann dürfen Sie jetzt losrechnen. Was kommt da als Determinante raus?
A mal 4. 4 minus 2 mal c.
A mal 4 minus 2 mal c, danke. Und jetzt klammere ich einfach mal diese 2 aus. Also 2 mal a mal 2 minus 1 mal c. Und das, was hier steht, ist die Determinante von folgender Matrix. A mal 2 bedeutet, ich habe auf der Hauptdiagonalen A und 2 stehen. Und dann habe ich hier minus 1 mal c, das heißt, wenn ich die Nicht-Hauptdiagonalen unternehme, von rechts oben nach links unten, dann steht eine 1 und 10. Und die Matrix, die hier steht, das können wir jetzt erkennen, ist die Matrix A, in der man die zweite Spalte ersetzt hat durch den Vektor V. Das heißt, das ist genau das, was wir hier erwarten würden. In anderen Worten, so eine 2 vor einem Spaltenvektor kann man bei der Determinante rausziehen. Und das ist der andere Teil der Multilinearität. So sieht das anschaulich aus, wenn man das wirklich mal konkret durchxt. Bei den Spalten teilt man das so auf, wenn man da sowas addiert. Und wenn man nullspitzelt mit einem Skalar, wird er einfach rausgezogen. Und zwar pro Spalte. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal mache, wenn ich zum Beispiel hier jetzt überall eine 2 davor schreibe, dann habe ich ja zweimal in einer Spalte einen Vorfaktor 2. Das heißt, dann muss ich bei der Determinante auch zweimal diesen Vorfaktor rausziehen. Und dann kommt insgesamt eine 4 nach vorne. Und wir können ja mal... Mich haben ja auch schon Leute gefragt, warum man das macht und was das soll und warum. Ich kann Ihnen mal so einen kleinen Denkanstoß geben. Wir sind da noch nichts. Wenn ich mir die Determinante von der Einheitsmatrix angucke, dann ist das ja einerseits die Determinante, also wissen wir ja, bei der Einheitsmatrix ist die Determinante immer 1. Das heißt, wenn ich jetzt hier über R arbeite, ist es einfach die Zahl 1. Hier bin ich bei 2 Kreuz 2, da leide ich jetzt mal kurz. Wenn ich jetzt beide Spalten mit 2 multipliziere, dann gibt es dafür eine anschauliche Interpretation, die ich Ihnen nicht verraten möchte, sondern eigentlich finde ich viel besser, wenn Sie erstmal selber darüber nachdenken. Die Determinante von dieser Matrix hier ist mit dem Rausziehen 2 Quadrat mal die Determinante der Einheitsmatrix, also 4. Und jetzt spielen wir das ganze Spiel mit 3 Kreuz 3 Matrizen. Und wieder ist die Frage, was bedeutet das anschaulich? Wenn ich mit der Einheitsmatrix der Größe 3 Kreuz 3 anfange, kommt das Determinante 1 raus. Und wenn ich jetzt jeden der Vektoren mit 2 multipliziere, dann habe ich die Determinante von 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Das heißt, ich ziehe 3 mal den Vorfaktor 2 raus, also 2 hoch 3. Das heißt, das ist das. Und das ist 8. Viel Spaß dabei, sich eine Anschauung zu überlegen, was das vielleicht bedeutet. Ja, Sie können mich auch gerne in einer späteren Fragestunde noch mal genauer dazu ausfragen. Aber vielleicht macht es ja mehr Spaß, wenn Sie erst mal selber überlegen. Okay, die Person, die nach Multilinearität gefragt hat, war das jetzt für Sie ein bisschen hilfreich, das noch mal so zu sehen? Gut, das freut mich. Dann könnten wir jetzt Basiswechsel und Matrix-Invertieren machen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ich habe dann zwischendurch, ich hatte ja Zeit, und ich gedacht, okay, frage ich mal den Co-Piloten bei Bing, gib mir doch mal ein paar interessante Basen für R3, der gibt mir natürlich erstmal nur langweilige. Aber wenn wir jetzt hier üben wollen und ich ja live an der Tafel rechne und mich nicht ständig verrechnen will, dann ist ja vielleicht so eine halblangweilige Basis auch gar nicht so blöd. Hier ist eine, die vielleicht zum Üben okay ist. Zum Üben. Die sind gerade groß genug, dass es ein bisschen interessant ist, aber klein genug, dass ich nicht wahnsinnig gerne. Der zweite Basisvektor ist 0, 1, 1. Und der dritte Basisvektor ist 1, 1. Und dann möchte ich mit E-Root die gemachte Schreiberbasis bezeichnen in der üblichen Reihenfolge. Und wenn wir jetzt Basiswechsel machen und wenn eine der beteiligten Basen die geordnete Standardbasis ist, dann gibt es immer eine Richtung beim Basiswechsel, die babyleicht ist, finde ich jedenfalls. Vielleicht können Sie mir erstmal sagen, welche die einfache Richtung ist und welche die etwas schwierigere. Was denken Sie? Wollten Sie das sagen?
Ja, ich wollte eine Frage stellen. Falls es
Sie wollten eine Frage stellen?
Ja. Kleines Detail. Wieso genau muss ich jetzt nochmal extra E-Root als geordnete Standardbasis nehmen? Würde B-Root nicht dafür völlig ausreichen?
Naja, B-Root ist jetzt halt anders gesetzt. Diese Vektoren sind ja offensichtlich nicht die Standardbasisvektoren. Das heißt, wenn ich jetzt für die Standardbasis auch den Buchstaben B-Root nehme, dann ist es verwirrend. Deswegen. Und E wie Einheitsvektoren finde ich irgendwie ganz nett. Ich nenne die dann auch gleich E1, E2, E3, weil ich das irgendwie naheliegend finde. Okay, und wer möchte mir jetzt sagen, welche Basiswechselrichtung einfach ist? Wollen wir noch mal kurz klären, was Basiswechsel macht? Vielleicht vorher? Oh, ja, da sehe ich schon nicht. Gut. Wer erklärt uns in einer kurz, was Basiswechsel überhaupt macht? Das mache ich aber nur mündlich, das reicht nicht als an. Ich brauche einen Tafelplatz. Also, wie funktioniert Basiswechsel von einer Basis zu einer anderen? Was mache ich da? Ha! Ach so. Gut, dass wir nochmal drüber reden. Ich muss mich kurz sammeln, weil ich jetzt überlege, wie ich sie da am besten hin. Moment. Würde es helfen, wenn ich eine Basiswechselmatrix hinschreibe und wir anhand der Notation der Matrix nochmal durchgehen, was das bedeutet und uns dem so nähern? Verhaltensnicken? Ja?
Also ich weiß nicht, ob ich das verwechsel, aber war das nicht so, dass wenn man den einen Vektor mithilfe der Basis der anderen darstellen kann, dass man den dann austauschen kann? Oder habe ich das verwechselt, das mit der Thematik gerade?
Man kann tauschen. Man kann tauschen und das, was man am Anfang macht, ist auch beim Tauschen und beim Basiswechsel dasselbe, aber es sind erstmal verschiedene Ideen. Die eine Idee, also insofern denken Sie quasi schon in die richtige Richtung, wenn es darum geht, was wir dann gleich rechnen, nur müssen wir dann woanders abbiegen. Wenn ich einen Vektor irgendwo reintauschen möchte, dann sollte ich ihn darstellen und dann gibt es Regeln, nach denen ich dann eben reintauschen kann oder nicht. Und das mit dem Darstellen, das ist der gemeinsame Teil, den Sie auch beim Basiswechsel brauchen. Insofern haben Sie es schon weitergeholfen. Möchte jetzt jemand das aufgreifen? Ja?
Man stellt quasi die Vektoren der ein. Also man bildet ja eine Abbildungsmatrix.
Wollen Sie mir hier mal eine sagen, die man da bilden könnte?
Ich kenne jetzt hier von B-Root. Identische Abbildung. B-Root eben.
Auf welchem Raum?
Ja, hoch 3.
Okay. Nennen wir den mal V, weil das kürzer ist. Gut, einverstanden und dann?
B-Root eben. Dann würde man die Basisvektoren von B-Root mit der identischen Abbildung abbilden, das heißt, man macht also quasi gar nichts, und dann würde man diese Vektoren mit E-Root darstellen,
ja.
Dass die Standardbasisvektoren sind. Sind die Koeffizienten die Vektoreinträge, deshalb ist es so rum einfacher, die darzustellen, und dann kann man jetzt die Matrix darstellen und die werden die
los, jetzt haben Sie uns so weit durchgequatscht, jetzt können Sie mir die Matrix einfach sagen, Sie haben alles genau richtig erklärt, los.
1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1.
Und das war die einfache Richtung. Genau. Vielen Dank. Alles richtig erklärt. Man kann sich Basiswechsel zu Fuß vorstellen. Man braucht diese Matrizen nicht. Wenn man sich Basiswechsel zu Fuß vorstellt, dann ist es ungefähr so. Hier bin ich. Hier sind meine Basisvektoren, die ich habe. Aus irgendeinem Grund finde ich die nicht so gut. Ich hätte gerne andere Basisvektoren. Da drüben sind die Basisvektoren, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Also nehme ich jetzt die Vektoren, die ich habe und stelle die mit der anderen Basis dar. Das ist Basiswechsel von der Basis, bei der ich hier bin, in die andere, die da drüben ist. Und je nachdem, wie die Basen aussehen, kann das unterschiedlich nett oder schmerzhaft sein, diesen Basiswechsel zu machen. Basiswechsel zur Standardbasis ist immer schön, weil man einfach die Koeffizienten sehen und reinschreiben kann in die Matrix. Oder halt in das Gleichungssystem oder was auch immer man jetzt machen will. Die Frage ist ja auch, warum machen wir einen Basiswechsel? Jetzt machen wir es ja nur, weil wir es können und weil jemand gesagt hat, wir sollen das bitte nochmal üben. Und das mache ich da mit großer Freude. Ja?
Können wir nochmal kurz wiederholen, wie wir jetzt auf die Koeffizienten gekommen sind?
Ja. Ja, Leon hat ja gerade erklärt, wie man das hier liest. Diese Abbildungsmatrix sagt, dass wir mit den Vektoren in dieser Basis, die als erstes kommt, starten. In der Reihenfolge, wie die da stehen, also erst B1, dann B2, dann B3. Dann bilden wir die ab mit der Abbildung, die vorne steht. Das heißt, wir tun hier gar nichts. Und die Bilder, die rauskommen, stellen wir dann dar mit der Basis, die als zweites kommt. In diesem Fall also mit der Standardbasis. Und ich gehe jetzt mal für alle drei Vektoren durch, damit wir sehen, wie wir auf die Koeffizienten kommen. Behut fängt an mit dem Vektor B1. Wenn ich B1 mit der identischen Abbildung abbilde, mache ich gar nichts. Das heißt, hinterher kommt wieder B1 raus, also der Vektor 1, 1, 0. Wenn ich 1, 1, 0 mit den Standardbasisvektoren darstellen möchte, welche Koeffizienten brauche ich dann? 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Erste Zeile, weil erster Vektor und in der Reihenfolge, weil in der Reihenfolge. Und dann kommt der zweite, ich bilde ab, das heißt, ich mache nichts, ich stelle da, das heißt, ich schreibe die Koeffizienten hin und achte nur auf die Reihenfolge und alles andere ist dann, ja, ergibt es Sinn?
Ja.
Super, ja.
Jetzt eine Frage für die Übungsaufgaben. Reicht es, wenn da steht in der Aufgabenstellung bestimmen Sie die Abbildungsmatrix, reicht dann das?
In der Regel nicht.
Oder muss ich dann das rechnerisch?
Genau, in der Regel müsste man, wenn man eine Abbildungsmatrix hinschreibt, weil dann man nicht alles einfach so sehen kann, müsste man dann wirklich für jeden Vektor hier einmal eine kurze Rechnung hinschreiben. Also in diesem, ich schreibe mal die Rechnung hin, wie die hier aussehen soll. Ne? B1 abgebildet mit BV gleich 1, 1, 0 abgebildet mit BV gleich 1, 1, 0 gleich einmal erster Standardbasisvektor plus einmal zweiter plus 0 mal dritter. Und das ist dann die Erklärung für die ersten drei Einträge der Matrix. Okay. Und dann mache ich das für jede Zeile. Immer so eine Rechnung. Genau. War das Ihre Frage? Gut, super. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten für den anderen Basiswechsel, für den der etwas unerfreulicher ist. Möglichkeit 1, wir machen ihn zu Fuß und lösen dabei Gleichungssysteme und ich mache einen Vorschlag, wie man das irgendwie kompakt aufschreiben kann und so, dass man manche Rechnungen halt nur einmal macht und nicht fünfmal. Möglichkeit 2, wir invertieren diese Matrix, denn wir wissen ja aus der Theorie, dass die andere Basiswechselmatrix das Inverse von der ist. Wir können einfach beides machen. Und wir können unterwegs noch Determinanten ausrechnen, wenn Sie wollen. Also, ja. Dann müssen Sie mir aber etwas sagen. Was möchten Sie in welche Reihenfolge? Ohne Anweisung mache ich jetzt gar nichts. Ja?
Ich wäre fürs Invertieren.
Sie wären fürs Invertieren. Dann fangen wir doch mal mit unserem Verfahren zur Invertierung irgendwie an. Oh, ich habe, glaube ich, keine Chance, das auf der Tafel schön hinzukriegen. Dann wische ich erstmal ein bisschen. Dann können wir es nämlich so machen, dass wir dann die Matrix und die Einheitsmatrix so nebeneinander schreiben und dann die Umformung irgendwo hin und dann machen wir so parallel diese ganzen Rechnungen. Ist das gut? Dann ist es hoffentlich irgendwie nachvollziehbar. Und wir haben ja einen Satz, der sagt, wie das geht. Das heißt, die Frage ist nur, können wir es verständlich aufschreiben und können wir die Rechnung machen, ohne uns unterwegs irgendwie zu vermachen. Was wir noch nicht wissen, aber was im Skript steht, ist, dass das Bilden der Determinante sich auch mit der Invertierbarkeit verträgt. Wenn Sie also in die Verlegenheit kommen, dass Sie von der Inverse von einer Matrix die Determinante brauchen und Sie kennen die Determinante von der ursprünglichen schon, dann können Sie einfach invertieren. Das geht aber nur, wenn die Matrix auch invertierbar ist. Ansonsten ergibt das ja keinen Sinn. Das steht irgendwo in der Vorlesung, irgendwo weiter hinten in der Nacht. Okay. Dann fangen wir jetzt an zu invertieren. Und wie möchte ich das machen? Ich glaube, ich möchte so eine Art Tabelle machen, wo links die Matrix steht, die wir invertieren wollen. Rechts steht die Einheitsmatrix. Und dann gibt es daneben noch Umformungen. Das heißt, da schreibe ich dann immer die Additions- oder Tausch- oder was auch immer Matrix hin, die ich zum Basteln benutze. Und dann meine ich damit immer, dass ich die anwende, um in die nächste Zeile zu kommen. Ergibt das Sinn? Wie würden Sie denn anfangen? Ich kann ja auch hier vorne einfach Ihre Schreibhilfe sein. Und Sie rechnen. Wie würden Sie anfangen? Mit welcher Additionsmatrix würden Sie jetzt die Matrix behandeln, um Richtung, ja, wir wollen ja erstmal zu einer Dreiecksmatrix kommen. Damit können wir mal anfangen.
Ich würde wahrscheinlich zuerst die Additionsmatrix A1, 2, minus 1 nehmen.
Um was zu erreichen?
Um in der ersten Zeile oder der zweiten Spalte eine 0 zu bekommen.
Genau, die 1 da, genau. Auf die habe ich auch mein Auge geworfen, die muss weg. Das heißt, hier haben wir jetzt A1, 2, minus 1, genau wie Sie es vorgeschlagen haben. Und dann ist meine neue Matrix. Vorne ändert sich nichts, hinten ändert sich auch nichts. Und in der Mitte, 1 minus 1 ist 0, so war es ja auch gedacht. 1 minus 0 ist 1. 0 minus 1 ist minus 1. Das ist meine neue Matrix. Jetzt muss ich das in der Einheitsmatrix auch machen. Erste Spalte bleibt, letzte Spalte bleibt. Jetzt gucke ich mir die Mitte an. 0 minus 1 ist minus 1. 1 minus 0 ist 1. 0 minus 0 ist 0. So, bisher ist hoffentlich alles richtig. Ich rechne laut und sage immer alles für mich selber, um mich zu konzentrieren, aber auch damit Sie gucken können und mir sofort sagen können, wenn ich irgendwas falsch mache. Was würden Sie als nächstes machen? Wir bleiben mit unserer Aufmerksamkeit hier. Denn hier wollen. Oh, wenn wir jetzt die Kästchenregel schon hätten für Determinanten, dann könnten wir hier schon die Determinante bestimmen mit der Kästchenregel. Weil hier oben ein Kästchen ist und weil hier ein Kästchen ist. Aber da reite ich vor auf nächste Woche. So, was machen wir jetzt? Jemand anders. Nächster Rechenschritt.
Ja. Ich würde jetzt die Additionsmatrix A. 2, 3 mit minus 1 nehmen, um die 1 in der zweiten Zeile und der dritten Spalte wegzunehmen.
Die, ja, genau. Los geht's. Gut. Ich darf bestimmt ein bisschen kleiner schreiben, oder? Auch wenn Sie so weiter weg sitzen, aber das kann man hoffentlich noch lesen. Gut. 1, 0, 1 bleibt. Die dritte verändert sich, die zweite verändert sich nicht. Kann ich abschreiben. Okay. 0 minus 0 ist 0, 1 minus 1 ist 0, 1 minus minus 1 ist 2. Der gleiche Spaß hier. 2, 3 minus 1, okay. 0 minus minus 1 ist 1, 0 minus 1 ist minus 1, 1 minus 0 ist 1. Ach, wie schick. Eine obere Dreiecksmatrix. Gut. Jetzt können wir schon alles Mögliche tun. Wir wussten ja, dass die Matrix invertierbar ist, weil Basiswechselmatrizen immer invertierbar sind. Das heißt, wir wussten schon ganz viel. Aber mal angenommen, wir hätten jetzt so ins Blaue rein angefangen, dann wäre das der Moment, in dem wir sehen, dass die Matrix vollen Rang hat, dass sie also wirklich invertierbar ist. Es lohnt sich weiterzumachen und wir sehen auch die Determinante. Wer kann mir die Determinante sagen? In dem Moment kann man sie wirklich sehen. Ist? Ja, wer? Ja.
2!
Wie haben Sie das gesehen? Erzählen Sie mal.
Diagonale
runter. Genau, es ist eine Dreiecksmatrix und dann kriegt man die Determinante, indem man die Diagonale runter multipliziert. Einmal, einmal, zwei ist 2. Dankeschön. Sehr schön. Gut. Wie geht's weiter? Nächste Matrix. Jetzt wird es langsam merklich, glaube ich. Aber ich rechne hier unbekümmert weiter. So lange, bis ich mich fertig, ne? Jetzt müssen wir auf eine Diagonalgestalt kommen hier links. Und da stören noch diese beiden Einträge. Was machen wir also?
Ja. Einmal zur zweiten Zeile, die dritte.
Zeile?
Spalte. Die, also A, 2, 3, meine halbe.
Genau. Nochmal bitte was?
Und das gleiche nochmal umgedreht für 1.
Und das gleiche nochmal hierfür. Wollen wir gleich beides machen? Zwei Umformungen auf einmal? Ja. Ja. Nee, Moment. Dritte auf. Nee, zweite auf die. Nee, das wollten wir noch nicht. Wir wollten die zweite auf die. Die dritte auf die zweite. So rum, genau. Und hier wollen wir die dritte auf die erste. Also andersrum. Und zwar mit minus 1. Bitte mal gucken, was jetzt stimmt. 1/2 mal 2 ist 1, darauf addiert, macht das weg. Und 1/2 minus 1/2 mal 2 ist minus 1, darauf addiert, macht das weg. Stimmt jetzt, ne? Gut, okay. Dann rechnen wir jetzt. Hier wissen wir, was passiert. Da schreibe ich einfach das Ergebnis hin. Und hier muss ich jetzt rechnen. Oh, ich will nicht. Okay. Die dritte Spalte ändert sich nicht. Hey! So. Erste. Nee, ich mache jetzt die zweite, weil es auf der ersten steht. Minus 1 plus 1/2 ist minus 1/2. 1 minus 1/2 ist 1/2. 0 plus 1/2 ist 1/2. Richtig? Gut, erste Spalte. Dritte auf die erste mit minus 1/2. Ach, meine Güte. 1 minus 1/2 ergibt 1/2. 0 plus 1/2 ergibt 1/2. 0 minus 1/2 ergibt minus 1/2. Wir machen ja später noch einen Test. Ne? Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt verrechne, ist es erstmal kein Weltuntergang. Aber so sieht es jetzt gerade bei mir aus. Das ist sogar noch ganz manierlich, ehrlich gesagt. Wenn ich bedenke, dass es ja so eine zufällig hingewürfelte Matrix war und keine, die ich, so wie ich das sonst nämlich oft mache, dass ich bewusst ganz lange puzzle, bis die Zahlen irgendwie schön sind. Habe ich hier nicht gemacht. Und hier sind wir fast fertig. Was ist die letzte Umformung, die noch fehlt? Wie war das nochmal? Was macht man am Ende für Umformung, wenn man bei der Diagonale angekommen ist? Und dann steht hier die Einheitsmatrix. Entschuldigung, dann steht hier die Einheitsmatrix und hier steht dann die Inverse, die wir dann einfach da drüben ordentlich hinschreiben. Was ist die letzte Umformung? Ah, das ist der Schritt. Ja, das ist ja hier so schön einfach. Ja.
Also man rechnet mal die Matrix, bei der an der Stelle, wo jetzt in dem Fall die 2 steht, das Inverse dazu steht, also immer quasi, wenn auf der Diagonale noch von 1 verschiedene Einträge stehen, in dem Fall die 2, und das Inverse wäre jetzt hier 1/2.
Genau, das multiplikative Inverse, das ist wichtig. Ja.
Ja.
Richtig.
Quasi die Einheitsmatrix, nur dann in der dritten Zeile, in der dritten Spalte.
Genau. Die letzte Rechnung, die wir jetzt alle noch machen, und die mache ich jetzt einfach weil wir es können. Oh, ich schreibe es aber gerne hin. So wie es erklärt man, finde ich gut. Also Stern 1, 1, 1/2, und der Rest ist 0. Dann mache ich das jetzt. Bewirkt, dass wir dieses minus 1/2 kopieren. und die erste Zeile kombiniert mit der letzten Spalte ergibt, dass aus diesem ein mal ein halb wird, der Rest fällt weg, weil wir null stehen. Also haben wir da ein halb stehen. Und ja, wir machen natürlich am Ende die Probe, wenn wir die multiplizieren, die 1 Matrix rauskommt. Zweite Zeile. Da kopieren wir das ein halb von hier vorne. Zweite Zeile, zweite Spalte, da kopieren wir dieses ein halb in der Mitte. Und für die dritte Spalte wird aus diesem minus 1 mal ein halb minus 1 halb. Dritte Zeile, da kopiere ich hier vorne das minus 1 halb. In der Mitte kopiere ich ein halb. Und am Ende kopiere ich ein halb. Beziehungsweise wird aus 1 mal ein halb ein halb. Das müsste unsere Inverse-Matrix sein. Damit auch die Basiswechselmatrix. Und ich habe einen Teil von dem Basiswechsel vorhin schon mal ausgerechnet und kann mich irgendwie dunkel erinnern, dass da ganz viele einhalb rumliefen, deswegen kommt mir das richtig vor. Das ist ja dann die Basiswechselmatrix für den anderen Basiswechsel. Und wir können, oh ja, wir können ja gleich noch ein, zwei Proben rechnen. Zum Spaß. Aber wenn wir erstmal testen, dass die Matrix multipliziert mit der hier vorne wirklich die Einheitsmatrix ergibt. Ich will die nicht nochmal abschreiben. Muss ich? Nee. Ich nenne die jetzt Hagenhoffnung. Und die multipliziert jetzt mit der ursprünglichen. Hatte die einen Namen? Nee, die hieß nur Basiswechselmatrix. Na gut, aber die ist nicht so schlimm. Ich schreibe ich nochmal hin. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Und ich mache nur eine Richtung. Stern H. Wir können gleich klären, warum es reicht, nur eine Richtung zu machen. Oh, oh, ja, das macht Spaß, da kommen Gruppen vor. Ja, okay, aber erst. Die Matrix steht ja da, das heißt, sie kann parallel die ganze Zeit mitrechnen. 1, 1, 0 kombiniert mit der ersten Spalte ergibt 1 halb plus 1 halb, also 1. 1, 1, 0 kombiniert mit der zweiten Spalte ergibt, dass sich da 1 halb und minus 1 halb weggeben. Und genauso in der dritten, da geben die sich auch weg, also 1, 0, 0. Gut. Ich bin vorsichtig optimistisch. 0, 1, 1. In der ersten Spalte sehen wir, dass 1 halb und minus 1 halb sich wegheben. In der zweiten haben wir vorne 0 und dann haben wir 1 halb plus 1 halb. Das ergibt 1. Und in der dritten Spalte sehen wir, dass wieder minus 1 halb und 1 halb sich wegheben. Letzte Zeile. Vorne haben wir, dass 1 halb und minus 1 halb sich wegheben. In der Mitte haben wir oben minus 1 halb und unten 1 halb stehen sich auch weg. Und ganz hinten haben wir oben und unten 1 halb stehen. Wir addieren, dann kommt 1 raus und wir sind fertig. Yay! Warum reicht eine Richtung? Warum muss ich jetzt nicht nochmal nachprüfen, dass es andersrum auch klappt, um zu wissen, dass es jetzt wirklich die eindeutig bestimmte inverse Matrix ist? Ha, da freue ich mich. Sie dürfen zuerst sein, dürfen Sie nachlegen.
Ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich dachte, Multiplikation wäre.
Vorsicht, ganz dünnes Eis.
Ja, ich will jetzt nicht auf das eine Wort festlegen.
Fängt es mit K an?
Ja. Also, ich finde jetzt assoziiert.
Millimeter dünnes Eis.
Oder kommutativ gesagt, eins von beiden. Aber ich hätte jetzt nicht ganz gewusst, welches es ist. Also wird es wahrscheinlich assoziativ sein.
Genau, was bei zwei Matrizen irgendwie egal ist. Es stimmt, aber es ist hier egal, denn Assoziativität braucht man erst bei drei Matrizen oder mehr. Stimmt's? Genau, das heißt, es ist richtig, aber es ist egal. Gut, ich freue mich, dass ihr das andere nicht gesagt habt, weil das nämlich wirklich, wirklich, wirklich falsch ist. Bei der Matrizmultiplikation haben wir beide mal nie das Konjunktive. Okay, gut, was wollten Sie sagen?
Wir wissen ja, dass die invertierbaren Matrizen in einer Gruppe sind. Und da gilt ja, also ist ja eine Gruppenaktion, glaube ich, dass man tauschen kann.
Nee, nicht. Nee. Wird interessanterweise manchen Ländern so unterrichtet, habe ich jetzt gelernt. Es gibt vielleicht auch gar nicht Länder, sondern einzelne Universitäten oder einzelne Kurse, wo bei den Gruppenaktionen mehr verlangt wird, als ich das mache. Da wird zum Beispiel erwartet, dass das neutrale Element von beiden Seiten neutral ist und dass die Inversen von beiden Seiten invers sind. Habe ich jetzt gelernt. Das ist total überflüssig, braucht man nicht. Wenn man sich auf eine Seite festlegt, so wie wir das gemacht haben, dann reicht eine Seite und den Rest kann man nicht mehr zeigen. Gruppe ist ein gutes Stichwort. Die invertierbaren Dreikreuz-Freimatrizen über A bilden eine Gruppe. Aber es stimmt nicht, dass bei invertierbaren Matrizen die Reihenfolge keine Rolle spielt. Sondern die Frage ist, wo, an welcher Stelle spielt die Reihenfolge keine Rolle? Es ist noch viel spezieller, als Sie denken. Was wollten Sie sagen?
Also ich hatte jetzt eher den Gedanken, dass, weil wir ja aus mehreren Additionsmatrizen zusammengesetzt ist, quasi.
Und bis auf die? Aber wo wollten Sie denn hin? Überzeugen Sie mich. Was kann man sagen über Matrizen, die aus mehreren Additionsmatrizen zusammengesetzt sind?
Ich wollte dahin, dass alle Additionsmatrizen ja invertierbar sind.
Das stimmt.
Entsprechend durch algebraische Umformungen eben das, also quasi das Pferd von hinten aufspannen kann, indem man.
Das stimmt alles. Jetzt begründen Sie nochmal, warum dann die Inverse rauskommt. Das ist alles richtig. Aber wir wollen ja darauf hinaus, dass man hier den Test in die andere Richtung nicht machen muss. Wenn Sie sich erinnern, dann habe ich ja bei Matrizen definiert, eine Matrix heißt invertierbar, genau dann, wenn es eine Matrix gibt, so dass wenn man die knüpft, und zwar in die eine und in die andere Richtung, dass dann die Einheitsmatrix rauskommt. Und hier behaupte ich, reicht es, wenn wir das prüfen. Normalerweise, ne, wenn wir es jetzt ganz streng nach Definition sehen, müssen wir die andere Richtung auch noch prüfen. Ich behaupte, nein. Wir können stattdessen argumentieren. Und Sie sind auch komplett auf der richtigen Fährte mit der Gruppe, die wir hier haben. Das alles lebt in der Gruppe der invertierbaren 3-2-Matrizen. Es fehlt nur noch das ganz exakte Argument. Es ist ein Rabbit Hole. Wir sind jetzt wirklich schon ganz tief im Rabbit Hole. Aber ich mag Rabbit Holes.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das was sein könnte, aber kann es vielleicht daran liegen, dass beide Matrizen, mit denen wir beide in der Multiplikation invers sind und dann Teil der Gruppe?
Ich spinne den Faden mal weiter. Ich habe den Eindruck, dass ich jetzt zusammenfassen kann aus dem, was Sie gesagt haben, fast. Was ist? Beginnen wir damit, dass alle Matrizen, die hier stehen, invertierbar sind. Und das wissen wir, weil wir wissen, dass Basiswechselmatrizen invertierbar sind. Das heißt, sogar dann, wenn H nicht die richtige Inverse wäre, wüssten wir trotzdem, dass die Matrix, mit der wir angefangen haben, invertierbar ist. Richtig? Okay. Das heißt, diese Matrix lebt in der Gruppe GL3A. In dieser Gruppe gibt es für diese Matrix einen Inversus, denn es ist ja eine Gruppe. Da hat alles einen Inversus. Dieses Ding, H, liegt da drin und verhält sich wie ein Inversus. Also muss es die inverse Matrix sein. Das heißt, wir benutzen hier eine der ersten Gruppeneigenschaften, die wir gezeigt haben. Wenn man in einer Gruppe ein Element sieht, das sich wie ein Inverses verhält, und da reicht halt in der Gruppe die eine Richtung, dann ist es das eindeutig bestimmte Inverse. Und dann ist es auch von der anderen Seite invers. So kann man hier argumentieren. Das ist ziemlich spitzfindig. Und ich freue mich, weil wir die Gruppen argumentiert haben. Und deswegen reicht uns jetzt die eine Richtung. Man hätte bestimmt auch noch drei andere argumentieren können, aber das ist gerade mein Argument, warum ich die Matrix-Multiplikation nicht in beide Richtungen mache an der Stelle. So, was können wir noch machen? Möchten Sie jetzt noch mal einen konkreten Schritt, wie man jetzt die Basisvektoren wirklich so umschreibt, sehen? Möchte jemand das noch mal sehen? Oder möchten Sie sehen, wie man durch Lösen eines Gleichungssystems auf die gleiche Matrix kommt, oder was hilft Ihnen jetzt noch weiter? Wenn Sie total glücklich sind damit, dann hören wir da auf und gucken, ob wir noch was anderes machen wollen. Ja.
Ich muss jetzt einfach fragen, was wir jetzt aufgerechnet haben.
Und H ist das Inverse von dieser Matrix. Das haben wir ausgerechnet. Und dann noch mehr ausgerechnet. Nämlich, dass das die Basiswechselmatrix ist. In die andere Richtung, also von E zu B. Und das heißt, dass wenn jetzt jemand kommt und will die schwierigere Basiswechselrichtung von uns haben, also kann ja sein, dass jemand kommt und sagt, hier ist der zweite Standardbasisvektor, bitte schreib mir eine Linearkombination hin in der Basis B. Wenn ich da drauf gucke, habe ich keine Ahnung. Aber wenn ich auf die Matrix gucke, sehe ich sofort die Linearkombination, denn die steht in der zweiten Zeile. Und die Vektoren stehen da, Sie können es sogar noch nachrechnen, wenn Sie wollen. Das ist cool, oder? Wir kriegen jetzt diese Linearkombination geschenkt durch diese Matrix. Und der andere Weg wäre gewesen, durch das Lösen von insgesamt drei Gleichungssystemen die Koeffizienten zu Fuß auszurechnen und in die Matrix zu schreiben. Und dann hätten wir die gleiche Matrix gekriegt, aber auf einem anderen Weg. Und die Theorie hätte uns dann auch wieder gesagt, dass es die Inverse ist und so bla bla bla. So, was jetzt? Was noch? Und ich hoffe, dass für die Person, die nicht da ist, aber die mich danach gefragt hat, jetzt dieses ganze Basiswechselgedöns ein bisschen besser und ein bisschen klarer ist. Ansonsten kann ich da nochmal nachlegen. Das gilt ja immer. Ich sage das nicht in jeder Vorlesung fünfmal, aber es gilt ja immer, dass wenn Sie bei irgendeinem Thema denken, das Beispiel in der Vorlesung hat mir geholfen, aber ich brauche jetzt eigentlich noch eins oder ich brauche eins, was ein bisschen schwieriger ist oder eins, was ein bisschen einfacher ist, dann können Sie mir das ja immer sagen. Dann kann ich dazu ja was machen, auch außerhalb von solchen Fragestellungen. Okay, jetzt waren Sie ein bisschen schneller, aber dann kommen Sie.
Sie haben ja gerade gesagt, dass man das noch auf eine andere Weise machen kann.
Ja.
Können wir das auch noch machen?
Ja. Also,
okay, das war, Sie haben gerade gesagt, da sieht man jetzt irgendwo eine Linearkombination
ja.
für irgendwas.
Ja.
Wo sieht man die und wofür?
Haha. Ich schlage vor, dass ich das mache und zwischendurch komme ich dann auf Ihre Frage wieder zurück, weil das nämlich alles unterwegs von alleine abfällt. Genau, das sind so ein bisschen Magie, die passiert. Gut, die Makros möchte ich behalten, da. Und ich möchte, glaube ich, auch dieses Schema fast behalten. Okay, ich wisch mal das weg, was ich nicht mehr brauche. Aber es lohnt sich, diese Makros zu behalten. Und die behalten wir zum Vergleich für nachher. Ich gehe mal kurz an die Tafel da oben, weil ich herleiten möchte, was für Gleichungssysteme wir jetzt lösen müssen. Ich habe ja daran geschrieben, wie der Basiswechsel aussieht, wenn ich jetzt von der Basis W-Hut zu E-Hut wechsle. Da habe ich für einen Vektor hingeschrieben, wie man auf die Linearkombination kommt. Und was wir jetzt wollen, ist quasi die andere Richtung. Ich möchte jetzt also zum Beispiel E1 nehmen, den ersten Standardbasisvektor, und möchte den schreiben als Linearkombination mit den Basisvektoren aus W-Hut. Das heißt, ich suche jetzt reelle Zahlen und weil das Sachen sind, die ich suche, nenne ich die jetzt x1, x2, x3 sowie Variablen. Das suche ich. E1 soll sich darstellen lassen als reelle Zahl x1 mal der erste Basisvektor b1. Plus reelle Zahl x2 mal der zweite, plus reelle Zahl x3 mal der dritte. Ich suche x1, x2 und x3. Einverstanden? Wenn ich das jetzt ausxe, wenn ich also b1, b2 und b3 wirklich hinschreibe, dann entstehen daraus drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Stimmt's? Eine Gleichung für den ersten Eintrag von e1, also für 1. Eine Gleichung für den zweiten Eintrag, also 0, und eine Gleichung für den dritten Eintrag, also auch wieder 0. Sehen Sie das? Sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge die drei Gleichungen? Und sehen Sie, dass in jeder Gleichung die gleichen x1, x2, x3 vorkommen? Nee. Dann schreibe ich das jetzt einmal hin, aber ich mache das jetzt nur für diesen einen Vektor, nicht für alle drei, weil wir nämlich darauf kommen werden, dass es jetzt so ein Schema gibt, wie wir drei Gleichungssysteme fast gleichzeitig lösen können, wenn wir einmal verstanden haben, wie wir auf das Gleichungssystem kommen. Und deswegen habe ich auch diese Matrix behalten. Das ist kein Zufall. Okay. Die drei Gleichungen sind, und die, die genickt haben, können jetzt die Gleichung sagen. Was ist die Gleichung für den ersten Eintrag? Das hier ist ja 1 zu 0. Und hier bei B1, B2, B3 haben wir auch immer drei Einträge, die stehen da oben. Was ist also jetzt die erste Gleichung? Was ist die Gleichung, die anfängt mit 1? Setzen Sie ein, was B1, B2 und B3 sind, dann können Sie mir die Gleichung sagen. Die Koeffizienten sind 1, 0 und 1. Das merken wir uns. Denn bei einem Gleichungssystem schreibt man ja in die erste Spalte die Koeffizienten aus der ersten Gleichung. 1, 0 und 1. Oh, zweite Gleichung. Das ist jetzt die zweite Komponente, 0. Also muss ich jetzt bei B1, B2 und B3 auf die zweite Komponente gucken. Und welche Gleichung kommt dann raus? Ja?
X1 plus X2.
X1 plus X2. Plus 0. Ich schreibe immer drei Sachen hin, damit man sieht, dass wir wirklich die drei Vektoren benutzt haben. Und wo wunder, die Koeffizienten sind 1, 1 und 0. 1, 1 und 0. Letzte Gleichung. Dritter Eintrag des Vektors. Wollen Sie es versuchen? Sie haben vorhin so skeptisch geguckt. Wollen Sie versuchen, die Gleichung zu sagen?
Ja, ich glaube, jetzt ist es 0x2 plus x3.
Genau. 0 mal x1 plus 1 mal x2 plus 1 mal x2. Genau richtig. Das heißt, die Koeffizienten sind 0, 1 und 1 und die stehen hier in der dritten Spalte. Das heißt, da steht schon unsere Koeffizientenmatrix und das wusste ich. Das Gleichungssystem, das ich also jetzt hinschreiben kann, das ich gerne lösen möchte, ist, und zwar für E1, x Stern unsere Matrix, also x Stern die Basiswechselmatrix, gleich der Vektor, der rauskommen soll. So kann man das machen. Und jetzt, wenn wir verstanden haben, wie das geht, können wir einfach dieses Gleichungssystem nehmen und können das für alle drei Standardbasisvektoren lösen, E1, E2, E3. Die Koeffizientenmatrix ist immer die gleiche. Das heißt, wir müssen die Umformung damit nur einmal machen und nicht dreimal. Ich habe irgendwie Freude erwartet, aber gut. Ich freue mich. Das heißt, wenn wir jetzt die Umformung machen mit dem Gauss-Algorithmus, forme ich meine Koeffizientenmatrix jetzt nur einmal um mit Additionsmatrizen und bringe die in Dreiecksform. Und darunter schreibe ich alle drei Ergebnisvektoren und forme alles gleichzeitig um. Das heißt, ich mache quasi dreimal Gauss-Algorithmus gleichzeitig. Und der Witz, warum ich das so aufschreibe, ist, dass ich ja weiß, dass sich bei der Koeffizientenmatrix nichts ändert. Ich mache mit der jedes Mal dieselben Umformungen, weil ich ja jedes Mal zur selben Dreiecksmatrix komme. Und nur unten beim Ergebnisvektor, da muss ich irgendwie aufpassen. Deswegen schreibe ich die wirklich alle hin. Aber das ist mega praktisch, finde ich. Sie gucken verwirrt. Sagen Sie mir, warum Sie verwirrt sind. Ist verständlich, wie wir auf das Gleichungssystem gekommen sind mit den drei Gleichungen? Ach so, das ist nicht klar. Ja, dann müssen wir das nochmal besprechen. Moment. Deswegen sind wir da. Also nochmal ganz in Ruhe. Wir wollen jetzt von der geordneten Standardbasis E-Hut wechseln zur Basis B-Hut. Das heißt, wir möchten die drei Standardbasisvektoren ausdrücken mit den Vektoren aus B-Hut. Das heißt, wenn ich mit dem ersten anfange, 1, 0, 0, E1, dann möchte ich den jetzt schreiben als Linearkombination von B1, B2 und B3 und die Koeffizienten, die gesucht sind, nenne ich X1, X2 und X3. Ist das erstmal okay? Gut. Um jetzt auf Gleichungen zu kommen, die mir helfen, herauszufinden, was die Koeffizienten sind, und ich weiß, dass das lösbar ist, denn mit einer Basis kann ich ja alles darstellen. Das heißt, ich weiß, meine Suche wird erfolgreich sein. Um das jetzt zu machen, setze ich hier B1, B2 und B3 an. Die stehen da. Da sind sie. Und jetzt mache ich einen Koeffizientenvergleich auf der linken Seite oder einen Vergleich der Einträge in den Vektoren. Das ist, glaube ich, besser, das so zu sagen. Hier bei dem Vektor auf der linken Seite habe ich drei Einträge und die gucke ich mir nacheinander an. Der erste Eintrag ist eine 1. Das heißt, auf der rechten Seite muss ich jetzt bei allem, was passiert, mir immer den ersten Eintrag der Vektoren angucken. x1 mal b1 hat als ersten Eintrag einmal x1. Deswegen steht hier x1. Von dem zweiten Teil hier kommt x2 mal b2 und ich gucke in die erste Komponente von b2. Da steht eine 0 und deswegen habe ich hier den Beitrag 0. Bei x3 mal b3 gucke ich auch in die erste Komponente und da sehe ich den Beitrag x3 mal 1. Also steht hier x3 und jetzt habe ich die erste Komponente, also das, was zur 1 gehört, abgehandelt. Dann gucke ich mir die zweite Komponente an und bekomme die zweite Gleichung und dann gucke ich mir die dritte an und drücke die dritte Gleichung. So, das ist immer gleich. Und das haben wir ja quasi von Anfang an in der Vorlesung so gemacht. Das war ja unsere ganz naive Herangehensweise, wie wir lineare Netzungen gefunden haben. Und wenn wir jetzt nicht dieses ganze Verfahren hätten für lineare Gleichungssysteme, dann könnte ich sie damit alleine lassen und sie würden das wie in der Schule lösen. Und was ich jetzt anbiete, ist, dass wir es eben nicht wie in der Schule lösen, denn dann müssen sie es ja dreimal machen. Wir machen es nur einmal mit dem Gauss-Algorithmus. Wir nehmen nämlich jetzt dieses Gleichungssystem, überlegen uns, dass die rechte Seite immer gleich aussieht und nur die linke ändert sich. Das heißt, wir haben dann verschiedene Werte, die für x1, x2 und x3 rauskommen. Aber wie die Gleichung aussehen, ist erstmal immer gleich, nur die linke Seite ändert sich. Beim zweiten Basisvektor steht hier halt 0, 1 und 0 und beim dritten steht dann 0, 0 und 1. Ansonsten bleiben die Gleichungen gleich, weil ja die Vektoren b1, b2 und b3 sich nicht verändert haben. Das hier ist nur die Umformulierung unseres Gleichungssystems in Matrix-Schreibweise. Da habe ich wirklich nur die Gleichung genommen und bin die Koeffizienten durchgegangen und habe die in die Spalten geschrieben, der Matrix, so wie wir das halt in der Vorlesung machen. Ist das jetzt besser? Also erstens, wie bin ich auf diese Gleichung gekommen? Zweitens, wie wird daraus diese Darstellung mit der Matrix? Drittens, warum ist in allen drei Gleichungssystemen, also für alle drei Vektoren, die Matrix immer dieselbe? Naja, weil die drei Vektoren b1, b2, b3 sich nicht verändern, deswegen ist es immer dasselbe. Können wir dann jetzt drei Gleichungssysteme gleichzeitig lösen? Wollen wir das machen? Okay. Wenn das jetzt ganz normal der Gauss-Algorithmus wäre für ein Gleichungssystem, dann würde ich jetzt den Ergebnisvektor einfach nur hier drunter schreiben, so, und würde anfangen mit der ersten Additionsmatrix zu multiplizieren und würde halt diese Umformung machen und das so hinschreiben. Das mache ich auch gleich. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen drei Systeme gleichzeitig lösen, deswegen schlage ich vor, dass wir auch wirklich drei Systeme gleichzeitig lösen. Das ist ja nur unser Schmierzettel. Da dürfen wir aufschreiben, was wir wollen. Einverstanden? Ja, ich bin auch aufgeregt. Und wir können die gleichen Additionsmatrizen verwenden wie vorhin, denn da sind wir doch auch auf eine Dreiecksgestalt gekommen. Das heißt, wir wissen sogar schon, was da passiert. Jedenfalls, falls wir uns erinnern. So ein bisschen steht es hier noch. A1, 2, minus 1 und A2, 3, minus 1. Das waren die Matrizen, die dafür gesorgt haben, dass diese 1 verschwunden ist und dass diese 1 verschwunden ist. Und dann haben wir schon eine Dreiecksform und dann ist schon alles schön. Wir brauchen nur zwei Umformungen. Ist das nicht toll? Zwei Umformungen für drei Gleichungssysteme. Okay, ich höre jetzt auf, mich zu freuen. Machen wir mal die erste Umformung. Wir wissen ja mit der Matrix, was passiert. Das schreibe ich also einfach nur auf. Zweite Spalte, 1 minus 1 ist 0. 1 minus 0 ist 1. 0 minus 1 ist minus 1. Und jetzt mache ich die gleichen Umformungen mit allen drei Ergebnisvektoren, um zu gucken, was passiert. 1, 0, 0, da habe ich also 0 minus 1. Das raus, 1 minus 1, 0. Zweiter Ergebnisvektor, 1 minus 0 ist 1, also bleibt da einfach so. Dritter Ergebnisvektor, 0, 0, 1. 0 minus 0 ist 0, also bleibt da auch so. Nächste Umformung. 1 und addieren Sie auf die dritte, damit diese 1 entgeht. Also A2, 3, minus 1. Und wir machen das wieder mit allem, was da steht. Und dann kommen wir folgende Matrix. Die erste und die zweite Spalte bleiben gleich. Und in der dritten steht 0, 0 und 1 minus minus 1 ist 1 plus 1, also 2. jetzt kommt es auch bekannt vor. Das war doch vorhin unsere schöne Matrix mittendrin beim Invertieren. Und jetzt kommen noch die drei Ergebnisvektoren. 1, minus 1 und an der dritten Stelle machen wir jetzt minus die zweite, also minus minus 1. Dann würde ich sagen, kommt raus 1 minus 1, 1. Für den zweiten Ergebnisvektor 0, 1 bleibt und 0 minus 1 ist minus 1. Also 0, 1, minus 1. Und bei 0, 0, 1 passiert wieder gar nichts, denn 1 minus 0 ist 1. Warst du schnell? Zu langsam? Jetzt müssen wir anfangen, uns zu konzentrieren, denn die dritte Spalte der Matrix ergibt uns ja zusammen mit den Ergebnissen hier unten, was x3 ist, aber jetzt müssen wir anfangen, das zu trennen. Jetzt haben wir drei Ergebnisvektoren, also sollten wir auch drei verschiedene Lösungswege aufmachen, die mit x3 beginnen und dann weitergehen zu x2 minus 1. Ab jetzt also wieder ordentlich. Lösung für 1 und 0, das heißt, da bin ich jetzt in dieser Zeile hier. Da ist mein neuer Ergebnisvektor. 1 minus 1, 1. Das heißt, wenn ich jetzt die letzte Gleichung hinschreibe und ich weiß, dass die Lösungsmenge sich nicht verändert hat, denn ich habe nur invertierbare Matrizen benutzt unterwegs, dann kommt da jetzt als Gleichung raus 2 mal x3 gleich 1. Also ist x3 gleich 1/2. Und wir vergleichen mit der Matrix und der dritte Koeffizient ist 1/2. Sehr viel. Jetzt möchte ich x2 ausrechnen. Da gucke ich in die zweite Spalte der Matrix. Hier steht x2 minus x3 gleich minus 1. Was ist Ihre Frage?
Nee, jetzt habe ich gar nicht so ganz verstanden mit dem x2 und 1.
Achso, ja, ich interpretiere das jetzt wieder als Gleichungssystem. Und dann steht da ja 0 mal x1 plus 0 mal x2 plus 2 mal x3 gleich 1. Also 2 mal x3 gleich 1. Ich schreibe nur das hin, was ich brauche. Also ist x3 gleich 1/2. Und jetzt kann ich das einsetzen. Jetzt kommt die zweite Spalte. x2 minus x3 gleich minus 1. Dann setze ich da gleich x3 ein und dann kommt raus, was x2 ist. x2 minus x3 gleich minus 1. Einmal scharf hingucken, x3 ist 1/2, also steht hier x2 minus 1/2 ist minus 1. Und was muss ich minus 1/2 nehmen, damit minus 1 rauskommt? Da würde ich sagen minus 1/2. So. Und jetzt rechne ich erst x1 aus und dann gucke ich wieder in die Matrix. Um auf x1 zu kommen, nehme ich die erste Spalte, da steht x1 plus x3 gleich 1. Und x3 kann ich ja immer noch von vorne einsetzen. Und dann kann ich das ergänzen, hier steht 1/2, dann muss hier auch 1/2 stehen. Also x1 gleich 1/2. Und jetzt interpretieren wir die Lösung. Das, was da jetzt rausgekommen ist, x1, x2, x3, eingesetzt. Das müssen jetzt die Koeffizienten sein, wenn wir alles richtig gemacht haben, die da oben eingesetzt unseren ersten Vektor E1 ergeben. Das heißt, das muss in der Basiswechselmatrix in der ersten Zeile stehen. Und es steht in der ersten Zeile. Wollen Sie die anderen beiden auch noch machen? Oder ist es jetzt für Sie okay, weil Sie gesehen haben, wie es läuft? Wer möchte noch eine oder beide andere sehen? Okay. Machen. Dann ist die Magie vollständig. Lösung für den zweiten Vektor 0, 1, 0. Wir haben jetzt ja gesehen, wie es geht. Wir lesen die Lösung immer auf die gleiche Weise ab. Das Einzige, was sich verändert, ist, in welche der Zeilen hier unten wir gucken. Jetzt sind wir in der zweiten, bei dem zweiten Standardbasisvektor angucken. Das heißt, jetzt haben wir 2 mal x3 gleich minus 1. Ich muss immer nur das richtige x3 hier einsetzen. x3 ist jetzt halt nicht minus 1, sondern 1, weil ich halt den zweiten Ergebnisvektor gucken muss. Na, das ist, glaube ich, verdammt die Scheiße. x2 minus x3 gleich 1. Jetzt setze ich ein, x3 war minus 1/2. Das heißt, hier steht x2 plus 1/2 gleich 1. Und dann würde ich sagen, muss x2 1/2 sein. Und dann kommt die letzte Gleichung, die schreibe ich auch wieder ab. x1 plus x2 gleich. Jetzt muss ich gucken, was kommt raus. Zweiter Vektor, erster Anteil ist 0. Was war x3? x3 war minus 1/2. Damit da 0 rauskommt, muss x1 also 1/2 sein. Und jetzt müsste, also wenn wir alles richtig gemacht haben, die Linearkombination sein, 1/2 mal b1 plus 1/2 mal b2 minus 1/2 mal b3. Das heißt, das müssen die Koeffizienten in der Matrix sein. Und da steht sie. Und sehen Sie, wie viel man recyceln kann? Nicht nur die ganzen Matrixrechnungen, sondern auch diese Gleichung zwischendurch. Wenn man das geschickt aufschreibt, ist es total kurz. Hier kommt die Lösung für den letzten. Aha. 2 mal x3 ist wieder 1. Also ist x2 wieder 1/2. Dann setze ich wieder ein. x2 minus x2 ist an dieser Stelle 0. Also, x3 ist 1/2, dann ist x2 auch 1/2. Dann kommt die letzte Gleichung. Und x3 war 1/2. Damit diese Gleichung stimmt, muss also x1 minus 1/2 sein. Und das heißt, die Koeffizienten in der richtigen Reihenfolge sind minus 1/2, 1/2, 1/2. Und ich gucke in die Matrix und ja. Das war sehr viel Basiswechsel. Dann können wir jetzt einmal gucken, was Sie noch brauchen. Ich würde das Thema Basiswechsel gerne abschließen, es sei denn, es kommen jetzt noch irgendwelche Spezifragen dazu oder drumherum. Das passt auch total gut, denn wir beweisen nächste Woche noch was über die Determinante, wo man Basiswechsel braucht. Und dann kann ich einfach sagen, da sind wir wieder fit, haben wir alles wiederholt. Dann habe ich jetzt eigentlich, achso, Matrix habe ich hier noch aufgemacht. Hat das ein Beispiel gereicht? Sehr schön. Dann habe ich jetzt eigentlich noch dieses Thema, Ähnlichkeit von Matrizen. Und da kann ich jetzt auch noch kurz was, ach, der Kollege ist gar nicht mehr da. Dann würde ich das vertagen und gucken, ob Sie irgendwas anderes haben. Ja. Wo ging dieses Gerücht um? Dann kann man den Ursprung wahrscheinlich auch nicht mehr so gut nachvollziehen. Gut, mir ist es ein Rätsel, weil ich das, glaube ich, nie gesagt habe. Ich habe wahrscheinlich sowas gesagt wie, wir korrigieren die anderen zuerst und wir nehmen uns dafür auch mehr Zeit, aber wir gucken über alles drüber und wir geben dann so eine Rückmeldung von wegen, ja, hätte gereicht oder nee, hätte nicht gereicht. Das heißt, wir gucken es nicht so genau an, aber ja, wir gucken drauf.
Ja. Also würde es dann aber keinen Sinn ergeben, irgendwie zu einer Einsicht zu gehen, weil sie jetzt nicht dran schreiben, okay, da hätten wir jetzt so und so viele Punkte bekommen.
Das ergibt immer Sinn. Im Zweifel. Also Wir können ja mal das Gespräch so führen. Welchen Eindruck habe ich denn, wenn eine Person schon zwei Klausuren bestanden hat, die dritte trotzdem mitschreibt und zur Klausureinsicht kommen möchte? Was ist der Eindruck, der bei mir entsteht? Ich meine gar nicht gut oder schlecht, ich meine, was habe ich für einen Eindruck davon, wie die Person arbeitet oder was, worauf die Person Wert legt oder was der wichtig ist oder so. Wie würden Sie das als Dozentin einschätzen? Ja.
Ist engagiert, gibt sich Mühe.
Ist engagiert, gibt sich Mühe, genau. Macht eher ein bisschen mehr. Dann nehme ich mir doch auch gerne Zeit auf der anderen Seite, um dann mit der Person da zu sitzen und zu sagen, ja, das wurde jetzt zwar nur grob korrigiert, aber wir können ja alles einmal kurz zusammen angucken und schauen, wo vielleicht Fehler sind und was gut ist, damit man dann weiß, aha, ich bin für die Abschlussklausur gut vorbereitet oder ich habe noch eine Baustelle. Das ist meine Antwort, danke. Noch mehr? Wünsche? Beschwerden? Ja.
Ich glaube, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Auch wieder auf die Übungsserie bezogen. Und zwar sollen wir die vollständige Lösungsfälle angeben. Ich weiß nicht ganz, wie ich das machen soll. Also ich meine generell eine vollständige Lösungsfälle.
Für ein Gleichungssystem?
Ja.
Bei den Gleichungssystemen, die wir hier angeschaut haben, war es immer so, dass am Ende nur eine Lösung rausgekommen ist. Kommen Sie damit gut zurecht? Kommen Sie damit zurecht, wenn ein Lösungssystem entweder gar keine Lösung hat, wenn Sie das sehen können, oder wenn es genau eine hat, so wie hier?
Ja.
Das heißt, verstehe ich das richtig, dass der Fall, den Sie schwierig finden, der ist, wo es mehrere Lösungen gibt und wo man dann die Lösungsmenge schreiben soll. Und dafür möchten Sie gerne ein Beispiel sehen. Machen Sie das. Und die anderen, die vielleicht ja noch da bleiben wollen, weiß ich nicht, aber wer da bleiben möchte, kann ja mal kurz überlegen, wie ich jetzt die Aufgabe gestalten muss, damit das der Studentin hilft. Also überlegen Sie mal, wie muss mein Gleichungssystem jetzt aussehen, was muss erfüllt sein theoretisch, damit für die Kollegin auch wirklich so eine Lösungsmenge rauskommt mit mehreren Vektoren. Was können Sie mir dazu sagen? Ja.
Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, darf die Matrix nicht vollen Rang haben.
Genau, wir brauchen bei der Koeffizientenmatrix, dass sie nicht vollen Rang hat. Und dann brauchen wir noch was, denn wenn die Koeffizientenmatrix nicht vollen Rang hat, gibt es ja immer noch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 unlösbar, Möglichkeit 2 viel lösbar. Wie entsteht der unlösbare Fall? Ja.
Dass die, ich weiß nicht, wie es heißt,
A-Stern,
die erweiterte
Koeffizientenmatrix,
muss, glaube ich, größer sein.
Größeren Rang haben.
Ja.
Richtig. Was wollten Sie sagen?
Na, wenn der Rang gleich ist, dann hat es mehrere Lösungen.
Genau. Wir können ja diesen Pfad nochmal zusammen durchgehen. Also hier ist mein Gleichungssystem. Jetzt gucke ich mir die Koeffizientenmatrix an. Möglichkeit 1, sie hat vollen Rang, dann weiß ich, es gibt genau eine Lösung. Möglichkeit 2, sie hat nicht vollen Rang, dann kommt eine weitere Verzweigung. Jetzt gucke ich mir die erweiterte an. Möglichkeit 1 im zweiten Fall, der Rang wird größer, dann ist das Gleichungssystem nicht lösbar. Möglichkeit 2 im zweiten Fall, der Rang ist gleich geblieben, dann habe ich einen Rang. Jetzt haben wir also rekonstruiert, wie die Aufgabe gestrickt sein muss, damit die auch wirklich ihre Frage haben. Wir brauchen nämlich jetzt eine Koeffizientenmatrix, die nicht vollen Rang hat, aber der Rang darf auch nicht nochmal größer werden, wenn wir die erweiterte Koeffizientenmatrix finden. Und das ist jetzt meine Aufgabe, mir das auszudenken. Darf ich denn direkt in der Matrix-Schreibweise anfangen? Und wenn Sie wollen, können wir später nochmal die Gleichung zurückkonstruieren, aber ich glaube, ich würde sowieso den Umweg über die Matrix gehen, und das schaffe ich dann, glaube ich, nicht alles gleichzeitig in meinem Kopf. Okay, das wird meine Koeffizientenmatrix, jetzt brauche ich noch einen Ergebnisvektor. Und dann nehme ich mal D. Mein Gleichungssystem ist also D. Und jetzt ist der Moment gekommen, mir zu sagen, dass ich das mit Gleichungen und Unbekannten hinschreiben soll. Wenn das gewünscht wird, mache ich das. Ansonsten steige ich direkt da ein. Wer möchte einmal die Gleichung hingeschrieben sehen? Ja? Okay, mach. Die erste Gleichung ist jetzt, ich lese jetzt die Spalten für die Koeffizienten. Das heißt, die erste Gleichung ist minus x1 plus 2x2 plus x2 gleich erster Eintrag von d, also 0. Zweite Gleichung, x1 plus 0 minus x3 gleich 0. Und die dritte Gleichung ist, die 0 schreibe ich vorhin, damit das alles schön regelmäßig ist. Die müssen Sie natürlich nicht schreiben. 0 plus x2 plus, plus x3 gleich 1. Das ist unser Gleichungssystem. Und wenn ich das alles im Kopf so schnell hätte machen können, hätte ich Ihnen das hingeschrieben und dann hätten wir die Matrix daraus konstruieren. Und jetzt gucken wir mal, ob das wirklich so ist, wie ich denke. Ich hoffe, es ist ein Beispiel für das, was Sie sich wünschen. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, was wir tun können. Wir können einfach mit Gauss loslegen. Denn wenn wir mit Gauss loslegen, dann sehen wir ja unterwegs an der Dreiecksgestalt der Matrix, ob die vollen Rang hat oder nicht. Und jetzt hoffen wir ja, wenn das ein gutes Beispiel ist, dass der Rang nicht voll ist. Aber wir würden ja an diesem Verfahren, beim Gauss-Algorithmus, da würden wir doch unterwegs alles lernen, was wichtig ist, oder? Das heißt, wir können ihn einfach machen. Spricht was dagegen? Wir können auch erstmal nur den Rang von A bestimmen und schauen. Aber wie gesagt, beim Gauss-Algorithmus bestimmen wir den nebenbei E. Sind Sie dann einverstanden, wenn ich genau wie vorhin einfach anfange, die Umformung zu machen und wir gucken, was passiert? Gut. Gauss, los geht's. Hier ist meine Matrix. Und darunter schreibe ich jetzt genau wie vorhin mein Ergebnisvektor. Und den schreibe ich auch wirklich einfach so als Vektor darunter und ich mache alle Umformungen mit allen gleichzeitig. Gut? Und Sie sind dran. Was ist die erste Umformung, die Sie machen wollen? In Richtung Dreiecksform. Ja?
Ich glaube, ich werde zuerst die zweite und die dritte tauschen.
Können wir machen? Ich würde jetzt, glaube ich, so weit wie möglich mit Additionsmatrizen agieren. Also, obwohl, ich meine, wenn jemand dagegen was dagegen hat, wir können auch eine Tauschmatrix benutzen. Hat jemand was dagegen, dass wir eine Tauschmatrix benutzen? Nö, okay, dann machen wir das. Dann machen wir erst bei T ist bei einverstanden. Ich bin noch nicht sicher, ob ich glaube, dass das was hilft. Also ob es schneller macht, aber okay. Ich folge Ihnen gerne. Dann haben wir minus 1, 2, 1 in der ersten Spalte, 0, 1, 1 in der zweiten und 1, 0, minus 1 in der dritten. Ich denke halt, da kommen wieder neue Sachen, die nicht 0 sind, wenn wir jetzt die 1 wegkriegen. Aber gut, und hier unten tauschen wir auch, da haben wir dann nur 1 in der Tasche verstehen. Nächste Umformung. Nächste Umformung. Wir wollen ja auch eine Dreiecksform, das heißt, wir müssen irgendwie das Zeug in der ersten Zeile loswerden, das stimmt. Ja.
A1, 3.
Genau, A1, 3. Indem wir nämlich die minus 1 vorne darauf addieren, geht diese 1 weg. Dann schreibe ich wieder die ersten beiden Spalten ab. Und aus der dritten Spalte wird 0. 0 plus 2 ist 2. Minus 1 plus 1 ist 0. Ja, gar nicht schlecht. Dann brauchen wir jetzt noch eine Umformung. Und ich glaube, es ist eine mehr, als wir sonst gebraucht hätten. Ich glaube, das Tauschen hat nicht geholfen. Aber es hat auch nicht geschadet. Und folgen Sie ruhig Ihrer Intuition. Wenn Sie dann halt eine Rechnung mehr machen, ist es so. Was ist hier noch passiert? 0 plus 1 ist 1, also habe ich hier 0, 1. Ah nee, Entschuldigung, 0 plus 0 rechne ich ja, also bleibe ich hier 0. So, jetzt ist eine Tafel zu Ende an der Seite. Also rechne ich hier unten weiter. Was brauche ich jetzt noch, um auf 3 Zahlen zu kommen? Eine Umformung würde ich sagen, machen wir noch. Ja.
A2
minus 2. Mhm. Genau, A2 minus 2. Dann weiter vorne alles gleich. Die mittlere Spalte bleibt auch gleich. Und hinten wird aus der 2 0. Und aus der 0 wird 0 minus 2 mal 1, also minus 2. Gut, und was passiert unten? Aus dem 0, 1, 0 wird 0, 1, minus 2. Die Mathe ist auf vollen Rang, das ist nicht gut. Die sollten nicht vollen Rang haben. Jetzt kennen wir wieder eine eindeutig bestimmte Lösung raus. Haben wir uns unterwegs verrechnet, denn die Matrix oben hat, meine ich, nicht voll dran. Es ist doch die zweite Zeile plus die erste. Ah! Die zweite plus die erste, da unten die minus 1 ist falsch. Ha. Darf ich das live ändern? Moment. Ich mache das jetzt nach und nach und bitte rechnen Sie eins mit. Also, ich habe angefangen mit. Die zweite Zeile plus die erste sollte die dritte ergeben. 2 minus 1 ist 1, das stimmt. 0 plus 1 ist aber 1. 1 plus 0 ist 1, das heißt, jetzt ist der dritte Zeilenvektor eine Linearkombination der ersten beiden. Das heißt, diese Matrix kann nicht vollen Rang haben, die hat nur Rang 2. So wollte ich das in meinem Kopf gerne basteln, aber ich habe einen Vollzeitbefehl gemacht. Jetzt muss ich noch gucken, was mit dem Ergebnisvektor ist. Beim Ergebnisvektor hatte ich mir überlegt, dass ich den auch irgendwie kombiniert habe. Und da würde ich jetzt sagen, der funktioniert, wenn ich stattdessen 0, 2, 1 nehme. Also nicht nur 0, 1, sondern 0, 2, 1. Jetzt muss ich die Gleichung verändern. Die erste stimmt noch. Die zweite braucht jetzt hier plus x3 statt minus x3. Und ich brauche rechts mit 2 und 0. Und die dritte Gleichung kann ich so lassen, wie sie ist. Jetzt müssen wir hier bei den Umformungen noch alles korrigieren. Also, beim Tauschen habe ich jetzt 1, 0, 1 statt 1, 0, minus 1. Das kann ich hier ganz leicht korrigieren. Und den Ergebnisvektor korrigiere ich auch. Und wenn ich hier tausche, dann kommt da 0, 1, 2 raus. Dann kommt die nächste Additionsmatrix. Da muss ich jetzt gucken, was hat sich verändert. Da rechne ich einfach nochmal neu nach. 1 mal 1, das heißt 1 minus 1 ergibt 0, das stimmt noch. 0 plus 2 ergibt 2, das stimmt auch. Und hier müsste sich jetzt was ändern, denn 1 plus 1 ist 2 und das war vorher eine minus 1, das heißt hier kommt jetzt 2 statt einer 0. Und hier unten 1 mal 1, das heißt ich addiere die erste, also diese 0 auf die dritte, da ändert sich nichts, also bleibt da eine 2. Und jetzt sehen wir auch, dass die Matrix wirklich voll Rang hat, denn diese Spalte ist ein Vielfaches von dieser. Wir machen das gleiche wie vorher, um diese 2 wegzukriegen. Das ist immer noch die Additionsmatrix A23 in Klammer minus 2. Aber diesmal entsteht eine Nullspalte. Und es entsteht auch wirklich eine komplette Nullspalte, weil ja hier auch 2 mal minus 2 mal 1 0 ergibt. Das heißt, jetzt ist das Beispiel, was ich wollte. Danke für die Geduld. So, jetzt gucken wir uns dieses Beispiel einmal an. Wir schauen auf die ungeformte Matrix. Die hat jetzt 3 X-Formen und wir können sehen, dass der Rang nicht voll ist. Der Rang ist nur 2. Das heißt, jetzt sagt unsere Theorie zu linearen Gleichungssystemen, dass es keine Lösung gibt oder viele. Vergleich mit dem Ergebnisvektor zeigt, dass der Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix immer noch 2 ist. Denn der liegt offensichtlich im Erzeugnis von den 3 Vektoren da oben. Von der Menge dieser 3 Vektoren. Und das heißt, dass wir lösbar sind. Jetzt wissen wir, es gibt mehrere Lösungen. Um die Lösungsmenge zu bestimmen, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir uns eine spezielle Lösung irgendwie suchen und dass wir dann das homogene System lösen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir jetzt einfach ganz stumpf die Gleichung hinschreiben, die neuen, und dass wir dann daraus eine Lösungsmenge konstruieren. Das würde ich jetzt gerne machen. Die neuen Gleichungen sind, und die Gleichungen sind anders, aber die Lösungsmenge ist dieselbe, denn die Umformungen, die wir gemacht haben, waren alle mit invertierbaren Matrizen und die verändern die Lösungsmenge nicht. Das ist ein Resultat aus der Vorlesung. Das heißt also, wenn ich jetzt die neuen Gleichungen angucke, kriege ich die gleichen Lösungen raus wie vorher und die neuen Gleichungen kann ich hier ablesen. Oder vielleicht können Sie das auch. Sagen Sie mir mal, was die neuen Gleichungen sind. Die letzte Spalte gibt keine Info, die schreibe ich nicht hin. Aber die erste und die zweite, ja.
Minus x1 plus 2 plus 2 plus 2 ist gleich 0.
Genau. Minus x1 plus 2 plus 2 plus 3 gleich 0. Genau, das ist die erste Spalte. Und die zweite?
x2 plus x3 ist gleich 0.
Nochmal?
x2 plus x3 ist gleich 1.
Genau. Was kann ich hier was jetzt ablesen? In welchem Verhältnis stehen x2 und x3 zueinander? Wenn ich jetzt x3 durch x2 ausdrücken möchte oder andersrum?
Ja? x2 ist gleich minus x3 oder x3 ist gleich minus x2?
Das wäre so, wenn hier eine 0 stehen würde, aber steht ja
nicht. Stimmt. Ist gleich 1 minus x3 oder x3 ist gleich 1 minus x2?
Genau. Das heißt, da können wir uns jetzt entscheiden, wie wir das machen wollen. Hier steht so eine 2 dran, deswegen würde ich dieses 2 x2 da stehen lassen und würde x3 ersetzen. Das heißt, ich schreibe jetzt x2 gleich 1 minus x2. Auflöst und ich da Werte hinschreiben kann für x1, x2, x3. Das ist klar, dass das nicht passieren wird, sondern ich muss irgendwelche Abhängigkeiten sehen. Und jetzt kann ich ja mal gucken, was passiert denn, wenn ich irgendwelche Werte einsetze. Und dadurch, dass ich diese Beziehung habe und diese, kann ich dann, wenn ich etwas festlege, den Rest ausrechnen. Einverstanden? Also gucken wir, und ich mache das am Anfang immer gerne so, dass ich etwas Einfaches nehme, sodass ein möglichst einfacher Vektor rauskommt, den ich nämlich dann testen kann, um zu gucken, ob es auch wirklich eine Lösung ist und ich mich nicht unterwegs verrechnen kann. Haben Sie einen Vorschlag?
Ja, wir könnten für x2 und x3 0,5 festlegen. Oder wäre das zu banal?
Nee, ich würde es noch banaler machen.
Also 1 und 0?
Ja. Genau. Ich würde sowas machen wie x2 gleich 0. x3 gleich 1 oder andersrum, x2 gleich 1, x3 gleich 0, je nachdem. Zum Beispiel, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Lösungen sich verhalten. Und dann rechne ich aus, was x1 ist. Das heißt, ich nehme jetzt die erste Gleichung zu Hilfe. Jetzt ist 0 das gleiche wie minus x1 plus 2x2 plus x3. Ich setze ein. Das ist minus x1 plus 2 ist 2, da steht eine 0, also 0, plus x3, also 1. Das heißt, 0 ist das gleiche wie minus x1 plus 1. Und das funktioniert, wenn x1 gleich 1 ist. Jetzt habe ich über diese Gleichung, die da stehen, und das Einsetzen von einem Beispiel eine mögliche Lösung rausbekommen. Und bevor ich weitermache, teste ich die. Einfach nur, weil es ja sein kann, dass ich mich unterwegs verrechnet habe. Wie wir gesehen haben, habe ich ja am Anfang auch einmal einen Vorzeichenfehler gemacht. Das heißt, ich mache jetzt mit dieser einen Lösung, die ich gesehen habe, einen Test. Wie muss ich das machen? Na, mein Lösungsvektor besteht ja aus diesen Werten der x, das heißt, der erste Eintrag ist die 1. Dann kommt x2, das ist 0. Dann kommt x3, das ist 1. Stern, und ich nehme das ursprüngliche System, also die ursprüngliche Matrix da oben, Und jetzt rechne ich das aus und gucke, ob der richtige Ergebnisvektor D rauskommt. Rechnen wir also los. 1, 0, 1. Wir kombinieren das mit der ersten Spalte von A. Da haben wir dann minus 1 plus 1, also 0. Zweite Spalte von A, da sehe ich eine 2. Dritte Spalte von A, da sehe ich eine 1. Und das ist wirklich unser Vektor D. Also ist diese eine Lösung, die wir jetzt gefunden haben, auch wirklich eine. Okay? Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Jetzt können Sie, wie ich vorhin gesagt habe, das homogene Gleichungssystem lösen und dann haben Sie Ihre spezielle Lösung und können dann alles hinschreiben. Das heißt, ich wollte Ihnen auch eine Möglichkeit zeigen, wie man auf so eine erste spezielle Lösung kommen kann. Oder wir verwenden jetzt diese Beziehungen, die wir haben, um allgemeine Lösungsvektoren hinzuschreiben. Und wir haben jetzt hier in einem Beispiel gesehen, dass man auch wirklich Lösungen so kriegt. Kann ich die Variablen irgendwie nennen, also zum Beispiel A, B, C aus der 3 mit der Eigenschaft, dass die Beziehungen erfüllt sind, die da oben in den Gleichungen stehen. Die muss ich jetzt einfach nur da reinschreiben und dann weiß ich, dass das Lösungen sind, denn ich habe ja gezeigt, dass alle Lösungen so aussehen. Das heißt, ich schreibe jetzt die Beziehung hin, minus A plus 2B minus C gleich 0. Und dann nehme ich diese hier, weil ich die gut finde, C gleich 1 minus B. Wenn ich möchte, kann ich das auch zusammenfassen, indem ich dieses C gleich 1 minus B noch hier einsetze. Das macht es dann ein bisschen übersichtlicher vielleicht, aber muss ich nicht. Wenn Sie jetzt noch sehen wollen, wie man auf die gleiche Menge kommt, indem man eine spezielle Lösung nimmt und die Lösung vom homogenen Gleichungssystem, dann kommt das auch was machen. Ja? Okay. Ich wische. Tschüss. Koeffizientenmatrix nimmt und als Ergebnisvektor nimmt man aber den Nullvektor. Einverstanden? Das heißt, wir können im Prinzip die gleiche Umformung machen und wir können auch wieder unsere umgewandelte Matrix vom Ende benutzen, aber als Ergebnisvektor nehmen wir den Nullvektor, denn bei dem passiert ja nichts. Wenn wir da tauschen oder Additionsmatrizen drauf werfen, dann ändert der Nullvektor sich nie. Das heißt, hier ergibt sich dann für die Lösung am Ende, für die Gleichung hier, im Prinzip dasselbe. Hier bleibt die 0. Und hier haben wir aber auch eine 0 stehen statt einer 1. Das heißt, und dann kann ich das in die erste Gleichung einsetzen und dann steht da minus x1 plus 2x2, die lasse ich stehen. Und anstelle von plus x3 schreibe ich jetzt hin minus x2, weil ja x3 und minus 2 zueinander werfen, das steht hier. Das heißt, dann kann ich das so hinschreiben, minus x1 plus 2x2. Gleich 0, das kann ich zusammenfassen. Und das meinte ich damit, dass man das hier oben auch noch ein bisschen vereinfachen kann. Das sieht man besser im homogenen Gleichungssystem, finde ich. Hier kann ich das jetzt zusammenfassen zu minus x1 plus x2 gleich 0.
Aber da ich einfach schon. Betreuung X1 bis X2, also
genau,
die Relation geklärt ist.
Genau.
Oder wäre das nicht Pflicht?
Genau, doch, das könnte man machen. Das heißt, X1 ist X2 und das ist minus X3. Das ist die Beziehung, die wir jetzt haben. Genau. Ich schreibe es mal direkt so hin. Das heißt, die Lösungsmenge für das homogene Gleichungssystem sieht folgendermaßen aus. Na, wie kann ich das, was da steht, jetzt in so eine allgemeine Form gießen für einen Vektor? Sie haben gerade schon richtig gesagt, die Gleichung ganz hinten ergibt, x1 und x2 sind gleich. Das heißt, die ersten beiden Einträge sind gleich. Dann kann ich das beschreiben a, a. Und beim letzten Eintrag muss ich jetzt beachten, was ich noch weiß. Das steht hier. Der mittlere und der letzte Eintrag verhalten sich additiv invers zueinander, also muss ich das Vorzeichen ändern. Ausgang. So. Theorie. Die Lösungsmenge für das homogene Gleichungssystem ergibt einen Teilraum von R auf 3. Das heißt, der hat eine Dimension. Welche Dimension hat er? Ja?
1.
Wie konnte man das am Rand der Koeffizientenmatrix sehen? Oder testen, ob man richtig geguckt hat? Das steht alles in der Vorlesung. Die Dimension des Lösungsraums für das homogene Gleichungssystem ist n, also die Dimension des großen Raums, in dem alles passiert, minus Rang der Koeffizientenmatrix. Und der Rang war 2. Das heißt, bei R hoch 3 haben wir Dimension 3, minus 2, Rang der Matrix ergibt 1, ist die richtige Dimension. So kann man nochmal testen, ob man richtig geguckt hat. Und jetzt vergleichen wir mal und hoffen, dass das alles so passt. Die ursprüngliche Lösungsmenge ist also, nach unserer Theorie, eine spezielle Lösung, da nehme ich wieder, plus die Lösungsmenge vom homogenen Gleichungssystem. Und wenn ich das jetzt als Menge hinschreibe, dann bekomme ich alle Vektoren, die so aussehen wie der, aber wo ich immer noch mal 1, 0, 1 dazu addiert habe. Das heißt, das schreibe ich jetzt mal hin. Das sind alle Vektoren der Form a plus 1, a, a minus 1. Nee, 1 minus a. Wobei a aus r kommt. Und wenn Sie das vergleichen mit den Gleichungen, die hier oben stehen, dann sehen Sie, dass sie erfüllt sind. Das ist wirklich die gleiche Menge, nur unterschiedlich hingeschrieben. Wir können ja nochmal gucken. Hier in der Mitte, das b ist sozusagen unser Ausgangswert. Hier soll dann 1 minus b stehen, das stimmt. C mal 1 minus b. Und vorne soll b plus 1 stehen und wenn Sie hier alles einsetzen, dann stimmt das auch. Das heißt, so kann man auf zwei etwas unterschiedliche Arten auf die gleiche Menge. Und was ich hoffe, was ich Ihnen jetzt zeigen konnte, ist, und es gibt ja auch in der Vorlesung Beispiele am Ende von Kapitel 7. Ich wollte Ihnen zeigen, dass der Schlüssel ist, am Ende diese neuen Gleichungen zu schreiben. Also wenn Sie sehen, dass es darauf hinausläuft, dass Sie mehrere Lösungen haben, dann ist der Schlüssel immer am Ende, nach der Umformung, und wenn Sie Dreiecksmatrix haben, diese neuen Gleichungen hinzuschreiben und dann zu gucken, was Sie sehen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es oft so, dass ich diesen zweiten Weg schöner finde mit dem homogenen System. Dann kann ich nochmal gucken, ob ich den Rang und die Dimension und das alles richtig habe. Und dann kann ich die allgemeine Lösung so hinschreiben. Und das, was da rauskommt, ist bei mir häufig schöner als das, was da rauskommt, wenn ich nur die Gleichung hinschreibe. So, aber das ist Geschmacksfrage. Ich finde das halt. Hat Ihnen das ein bisschen geholfen? Gut. Das ist der knifflige Fall. Es ist auch der Fall, an dem manche von Ihnen in der Vergangenheit gescheitert sind, wenn in der Klausur so ein Gleichungssystem dran kam, wo das passiert ist. Der Klassiker ist sowas wie, man soll den Kern von einem Homomorphismus berechnen, beziehungsweise gucken, wie groß die Dimension ist. Das heißt, man muss irgendwie Basisvektoren finden und wenn der Kern dann nicht Dimension 1 hat, sondern eine größere, dann kamen da mehrere mögliche Lösungen raus und da sind sie dann manchmal gescheitert. Das heißt, die Anwendung dafür, die liegen auch so rum. Es ist wichtig, diesen Fall behandeln zu können. Ja.
Jetzt
Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn da eine Variable rumtanzt, taucht die dann in der Lösungsmenge auf? Auch?
Da tanzen ja viele. Und es ist Geschmacksfrage, wie wir die Sachen nennen. Wenn ich mich am Anfang festgelegt habe, wie die Variablen in meinem Gleichungssystem heißen, dann werde ich die gleichen Buchstaben wahrscheinlich nicht in meinen Lösungsmengen verwenden, weil ich das nämlich verwirrend fände. Hier stehen ja sozusagen konkrete Vektoren und ich sage, was man für A, B und C einsetzen darf. Das sind jetzt keine Variablen mehr, sondern da stehen jetzt einfach nur noch Buchstaben für reelle Zahlen mit irgendwelchen Eigenschaften, die ich da einsetzen kann. Das würde ich unterscheiden, weil ich es sonst ein bisschen verwirrend fände. Aber das kann man anders sehen.
Ich weiß jetzt nicht ganz, ob Sie meine Frage richtig verstanden haben.
Ich auch nicht.
Aber ganz oben haben wir A definiert und wenn da drin jetzt eine Variable auftaucht.
Oh, Sie meinen, wenn da so ein Parameter vorkommt?
Ja.
Oh, ja, wenn da sowas rumtanzt, dann würde ich dem immer irgendeinen anderen Buchstaben geben. Also zum Beispiel ein kleines T oder Lambda.
Aber das taucht dann in der Lösungsmenge wieder auf.
Oder? Das würde da wahrscheinlich auftauchen. Da sind so viele verschiedene Sachen möglich. Es kann ja sowas passieren wie, für einen ganz bestimmten Wert ist es überhaupt nur lösbar und dann würde man ihn am Ende einsetzen und dann würde die Variable gar nicht mehr vorkommen. Aber es kann auch sein, dass man eine unterschiedlich große Lösungsmenge hat, die nicht leer ist, in Abhängigkeit vom Parameter und dann würde eventuell der da wirklich mal rumlaufen, ja. Genau, und dann ist wichtig, dass der so heißt, dass immer klar ist, dieser Buchstabe ist immer für den Parameter, der auch da bestanden ist, nicht irgendwas anderes, ja. Ja, ja, sehr guter Punkt, ich habe wirklich die Frage nicht verstanden. Okay. Was haben Sie noch? Ich habe noch Tee. Das heißt, ich habe auch noch Energie.
Ups.
Hallo, ups, wir sind gleich weg. Also weiß ich nicht, aber vielleicht. Achso, für die Leute, die Audioaufnahme anhören, ist halt einfach nur gerade jemand zur Tür reingeguckt. Ja.
Nur ein klitzekleines Detail, weil homogen Gleichungssystem, das habe ich leider nicht mehr im Kopf. Was genau hat das ausgesagt? Also, Sie haben ja quasi einfach nur als Lösung, also beziehungsweise hinter dem ist gleich einfach nur 0 aus der ursprünglichen Lösung gemacht und das ist alles. Also, man sagt einfach, das Gleichungssystem ist wie ein berechnet man dann die lineare Unabhängigkeit, dass man einfach nur gleich 0 setzt, oder?
Naja, das ist ein Zusammenhang und eine Anwendungsmöglichkeit. Wenn Sie ins Kapitel über Gleichungssysteme nochmal zurückblättern, dann werden Sie sehen, dass es da am Anfang diesen ganz allgemeinen Aufbau gibt. Da sind die Gleichungen irgendwie und der Ergebnisvektor ist irgendwas. Und dann fangen wir an, damit was zu machen. Und dann kommt irgendwann, hier ist ein Spezialfall, das homogene lineare Gleichungssystem ist das, bei dem man den Ergebnisvektor durch den Nullvektor ersetzt.
Okay.
Und dann kann man Theorie machen, die nur in diesem Fall funktioniert. Denn wenn der Ergebnisvektor der Nullvektor ist, dann ist die Lösungsmenge für das Gleichungssystem wirklich ein Teilraum von K und N, was auch immer N ist. Das ist sonst nicht der Fall. Die Lösungsmenge ist dann verschoben ein Teilraum, aber nicht selber ein Teilraum. Das heißt, es ist dann auch nicht sinnvoll, von der Dimension der Lösungsmenge zu sprechen. Wenn das homogen ist, dann ist die Lösungsmenge ein Teilraum, dann kann man von der Dimension sprechen. Das ist sinnvoll und man kann unsere ganze Theorie draufwerfen. Haben wir auch getan in dem Kapitel oder haben Sie mit Christoph zusammengetan. Und in dem das homogene lineare Gleichungssystem ist eines, was natürlicherweise oft auftritt, zum Beispiel, wenn man lineare Unabhängigkeit prüft, zum Beispiel, wenn man den Kern von einem Homomorphismus ausrechnen will oder in anderen Situationen. Das heißt, es ist ein häufiger Spezialfall und es kann helfen, eine allgemeine Lösungsmenge auszurechnen, indem man nämlich diesen Umweg geht und die Verschiebung des Teilraums konkret hinschreibt mit einer speziellen Lösung. Ich hoffe, dass es weitergeholfen hat. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal 2 Stunden am Stück so gerechnet habe. Mhm. Ah, ja, stimmt nicht. Als ich in Cambridge war und für Sie die Aufgaben gemacht habe für diese Zwischendings, für das Bonusmaterial, da habe ich auch 2 Stück gerechnet. Aber das war unordentlicher. Da habe ich ja nur so rumgeschmiert und nicht so wie hier versucht, ordentlich zu schreiben. Was haben Sie noch? Sie können mir jetzt auch noch Hausaufgaben mitgeben. Wollen Sie mir noch Hausaufgaben geben? Nö. Wer ist jetzt ein bisschen zufriedener als vorher? Ein bisschen glücklicher, ein bisschen okay. Das ist schön. Gut. Und wir sind alle ein bisschen erschöpfter als vorher? Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend und wir sehen uns nächste Woche, oder?